Mich stört es einfach, wenn ChatGPT bei jeder Antwort sagt, das ist ein Missverständnis. Ich weiß, dass es ihm leid tut, aber er hat schon 50 Prompts davor das Gleiche gesagt. Ich sage dann immer, lass einfach sein und schreib mir einfach die Antwort ohne irgendwelchen Zusatz.
Heute bei Podsmo alles rund um das Thema ChatGPT. Wir blicken zurück auf unsere ersten Gehversuche mit dem KI-Tool. Wir geben einen Überblick über alle ChatGPT-Versionen und berichten euch, wie wir ChatGPT in unserem Arbeitsalltag einsetzen. Im zweiten Teil dieser Doppelfolge geben wir euch dann noch unsere Best Practices fürs Prompting mit ChatGPT mit, sprechen über AI-Humanization-Tools und vieles weitere. Aber jetzt los geht's mit Podsmo.
Hallo und herzlich willkommen bei Podsmo, deinem Online-Marketing- und SEO-Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin Online-Marketing-Manager bei Taismo und ich begrüße heute wieder zwei Personen bei uns im Podcast-Studio, nämlich einmal den schon länger bekannten Dominik.
Hallo, mich gibt's schon seit 34 Jahren.
Und den noch nicht ganz so lange bekannten Joel.
Hallo, freut mich, dass ich mit dabei sein darf. Mich kennt man noch aus dem Podcast in Richtung der User Journey. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, da kann man vieles über mich erfahren, welche Podcasts ich gerne höre zum Beispiel und alles drum und dran. Und ja, ich bin heute auch wieder mit dabei.
Genau, wer mehr über dich und die User Journey erfahren möchte, kann Folge 12 nochmal anhören. Das ist ja die zuletzt erschienenste Folge. Heute im Podcast soll es um ein Tool gehen, das wahrscheinlich wie kein zweites die Arbeitsweise vieler Firmen, Agenturen und Marketing-Experten verändert hat, nämlich ChatGPT und Konsorten. Eure kurzen Gedanken zu ChatGPT, positiv, negativ oder gleichgültig?
Auf jeden Fall positiv. Also es gibt natürlich Pro und Contra. Zum Beispiel Contra, die Verwässerung des Internets durch schlechten Content, weil purer Content von ChatGPT ist erstmal schwer zu lesen. Also wenn man einen Text liest und man merkt, man kann nach drei Sätzen einfach nicht mehr konzentriert weiterlesen, dann ist es wahrscheinlich von KI.
Spätestens dann kopierst du den Text in ChatGPT und sagst, fass mir das kurz zusammen.
Ja. Also ich würde für meinen Teil auf jeden Fall sagen, auch situationsbedingt. Also grundsätzlich ist es natürlich was Positives. Das ist eine wahnsinnige Entwicklung, die die Technologie da hingelegt hat. Und jetzt auch außerhalb von der typischen Unternehmenshandhabung ist es einfach ein Tool, was wahnsinnig viele neue Möglichkeiten bietet, auch wenn man weiter sich hinauslehnt in Kombination mit anderen Tools. Und es gibt einfach so viele Bereiche, wo ChatGPT einfach aushelfen kann und weiterbringen kann. Und deswegen würde ich sagen, im Grunde genommen auf jeden Fall positiv, aber es ist durchaus ein Tool, wo man sich halt auch ein bisschen Gedanken machen sollte, wie man es verwendet. Und ja, alles ist damit nicht möglich.
Ich glaube, das trifft auf fast jedes Tool
zu. Ja, das stimmt auch wieder, da hast du recht, ja.
Ich denke, das, was ChatGPT damals so einzigartig gemacht hat und auch nach wie vor einzigartig gemacht hat, ist diese super simple Eingabeoberfläche. Du hast nicht viel. Du hast ein Texteingabefeld. Mittlerweile kann man sogar noch Dateien hochladen und das war's.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die Usability ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch von ChatGPT, auch für Leute, die nicht so versiert im digitalen Raum sind. Und ich meine, man sieht es ja daran, dass es davor durchaus schon einige Sprachmodelle gab, die aber halt nie wirklich bei den Leuten unbedingt den Anschluss gefasst haben, den ChatGPT jetzt gefunden hat, weil es halt einfach nicht so intuitiv war.
Ich erinnere mich noch an meine ersten Gehversuche mit AI-Tools, die Text generieren, um da mal ein paar Namen zu droppen, ohne die jetzt schlecht reden zu wollen. Aber vor ChatGPT, bevor das in der breiten Masse vorhanden war, habe ich Neuroflash damals getestet. Und das hatte damals noch so ein Konzept, du fängst an, den Text zu schreiben, dann schreibt die AI einen weiteren Absatz. Und dann hört sie aber auch wieder ziemlich bald auf. Und dann musst du wieder weiterschreiben und neuen Input liefern. Und mich hat das damals nicht überzeugt.
Ja, nee, überhaupt nicht. Da gibt's ja einige von diesen Dienstleistern, die ja eigentlich einfach nur ChatGPT nutzen und dann einfach das Fünffache verlangen, dadurch, dass sie es halt auf Content explizit machen. Aber es ist kein Unterschied, ob man jetzt einfach direkt bei ChatGPT für 20 Euro das macht. Ja.
Wie gesagt, das war noch damals, als ChatGPT noch nicht so in der großen Masse vorhanden war, und ich glaube, das hat damals nicht mit ChatGPT gearbeitet, dafür war es zu schlecht.
Ich kann es aber auch. Es gab da noch eins, irgendwas mit Content, bla bla, IO oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ja. Das war aber genauso schlecht, fand ich jetzt.
Ich glaube, dieser ganze ChatGPT-Boom hat ja dann angefangen, als die Version 3.5 auch rauskam. Da war ja dann so der Punkt, wo dann alle intuitiv drauf zugreifen konnten und wo das Ganze sich dann langsam auch im Mainstream, sage ich mal, durchgesetzt hat. Und ja.
Und ich fand schon, als diese 3.5er-Version rauskam, war es wie eine Offenbarung, wenn man auf Basis dieser alten Tools in den Erwartungen festgehalten hat. Und dann kamen da auf einmal flüssige Antworten und komplette Texte raus.
Das stimmt auf jeden Fall.
Ich weiß noch, wie es mit der künstlichen Verknappung war, dass irgendwie ganz schnell alles ausgelastet war und viele konnten keinen Account mehr machen.
Ja, aber ist ja auch klar, weil die Leute, also meinst du jetzt bei ChatGPT? Ja. Also ist ja auch klar, weil die Leute nutzen es halt und die gewöhnen sich auch an das Nutzen von ChatGPT und dann geht natürlich niemand mehr weg. Das heißt, der Anstrom an Leuten, die das Tool nutzen, geht halt nur nach oben und relativ wenig nach unten. Und das hat halt dazu geführt, dass immer mehr Leute es verwendet haben und dadurch auch die Server relativ ausgelastet waren, wenn man es mal so betrachten.
Es war halt auch gratis.
Ja, das stimmt auch.
Ist ja immer noch gratis.
Theoretisch, ja.
Ein kurzer Schwank in unsere ersten Gehversuche mit ChatGPT. Wo wir gerade schon die Version 3.5 angesprochen haben, schauen wir uns doch mal einen ganz kurzen Überblick über die Versionen, die es aktuell auf dem Markt bei ChatGPT gibt. Mhm. Ich habe gesehen, die Version 3.5, das ist die Version, die jeder, der sich bei ChatGPT anmeldet und keinen Premium-Account hat, keinen kostenpflichtigen Premium-Account, die diese Personen zur Verfügung haben. Aktuell habe ich gesehen, in der Premium-Version von ChatGPT kann man diese Version 3.5 gar nicht mehr auswählen. Mhm. Die Beschreibung von ChatGPT selbst für diese 3.5er-Version ist, es ist ein schnelles Modell für einfache Routineaufgaben. Man kann Kontextlängen von 16K verarbeiten. Das bedeutet 1 bis 2 Dutzend Absätze oder eine kurze Geschichte. Es hat Text Ein- und Ausgabe und Audio Ein- und Ausgabe hat es tatsächlich auch schon.
Mhm. Ja, also 3.5 war damals, als es auf den Markt gekommen ist, sage ich mal, eine wahnsinnige Entwicklung. Aber weil du vorhin gesagt hast, deine Offenbarung in Richtung deiner Erwartungen, die du davor an das Tool hattest, ein ähnlicher Punkt ist bei mir aufgetreten, als dann auf einmal Version 4 auf den Markt gekommen ist. Weil ich hatte ja vor der 3.5er-Version nie wirklich Kontakt mit KI-Tools und dadurch haben sich meine Erwartungen natürlich an der 3.5er-Version ausgerichtet, die ja schon für die damalige Zeit, damals hört sich sehr, sehr weit gefächert an.
Vor einem Jahr,
die ja damals wirklich, wirklich innovativ war. Aber dann kam die Version 4 und in Sachen Kreativität und ja, wie weit das Tool über den Tellerrand hinausschauen kann, war das einfach unübertroffen.
Also wurden deine Erwartungen an die Version 4 erfüllt?
Auf jeden Fall mehr als das, sogar übertroffen. Weil ich habe mich natürlich daran gerichtet, was ich jetzt bei 3.5 so feststellen konnte. Und da war natürlich, also wenn man jetzt in der Retrospektive zurückgeht und die Version 4 mit dem Content der Version 3.5 vergleicht, dann wird, glaube ich, jedem sofort einerseits die langsame Schreibgeschwindigkeit bewusst, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Qualität des Contents, die natürlich wesentlich besser ist als davor.
Genau, ChatGPT selbst beschreibt die Version 4 als ihr vorhergehendes Hochintelligenzmodell. Kontextlängen wurden auf jeden Fall verachtfacht mit 128K. Korrigiert mich, falls ich mich verrechnet habe. Und auf einmal waren neben Text und Audio auch noch Bild-Ein- und Ausgaben möglich.
Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen damals. Wieder damals. Ja, durch die Bildverarbeitung konnte man natürlich noch viel, den Nutzen noch viel weiter ausschöpfen, als man das davor konnte. Auch der Sprung zum Beispiel aus einem Bild Content zu nehmen und den dann ChatGPT zu geben zur Content-Erstellung oder ja, für jegliche textliche Aufgaben, der wurde ja dann dadurch quasi übersprungen, wenn man die Bilder von da an direkt in ChatGPT laden konnte.
Ich muss allerdings zugeben, ich benutze die Bild-Ein- und Ausgabe fast nie. Hm. Wie sieht's bei euch aus?
Ja, selbst die PDF-Ausgabe finde ich auch nicht so gut. Also ich habe das mal gemacht für mein Studium. Da habe ich mal, ich habe ein Abendstudium noch nebenbei. Dann habe ich meine PDF, also die Vorlesung hochgeladen. Ich glaube, die hat 100 Seiten oder so. Und das hat erstmal gut funktioniert für 3-4 Anfragen. Und dann habe ich also eine sehr hohe Fehlerwahrscheinlichkeit und eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass immer eine Fehlermeldung aufploppt. Also nicht mal, dass er sagt, oh, das war schiefgelaufen, sondern es kommt sofort, da ist, also in roter Schrift, hat nicht funktioniert und dann bleibt es einfach dabei. Ja,
Aber ist PDF jetzt Bildmaterial oder ist das Text?
Ja, Bildmaterial funktioniert so oder so gar nicht. Das würde ich jetzt direkt abkürzen und sagen.
Das kann ich nicht so ganz unterstreichen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich muss gestehen, als die ersten Bilderkennungsversuche bei ChatGPT so aufgekommen sind, da war es wirklich noch sehr, sehr, sehr hoch vom Fehlerpotenzial. Also grundsätzlich auch bei der PDF-Erkennung, auch bei der Erkennung von Texten normal, da komme ich bestimmt später auch nochmal drauf zurück. Ich würde immer sagen, 100% Perfektion kann man von ChatGPT niemals erwarten. Man sollte immer menschlich nochmal drüber gehen und das Ganze ja überprüfen, sage ich mal.
100% Perfektion, glaube ich, wenn man mit dieser Erwartungshaltung rangeht, sollte man gar keine AI-Tools benutzen.
Auf jeden Fall. Nee, und was ich sagen wollte, mittlerweile muss ich aber sagen, ich nutze die Texterkennung von Bildern zum Beispiel immer und immer öfter, weil es einfach doch akkurater wird, zumindest meinem Empfinden nach. Also wenn es um faktische Erkennung von Sachen auf Bildern geht, dann funktioniert's. Wenn es um abstrakten Bild-Content geht, dann tut sich ChatGPT wie bei allen anderen sehr, sehr abstrakten Sachen doch dann schwer.
Aber in was für ein Beispiel benutzt du es dann? Du lädst ein Bild hoch, in dem Text steht und dann fragst du ChatGPT, was steht da? Nee.
Ja.
Das ist ja unnötig, oder?
Nein, nicht unbedingt. Also ich habe zum Beispiel, also das kann ja mittlerweile auch auf den iPhones hast du ja mittlerweile die Funktion, dass du von Bildern einfach Text erkennen kannst. Mhm. Bei vielen Geräten geht es natürlich noch nicht und genau für sowas nutze ich ChatGPT auch gerne mal. Also wenn ich zum Beispiel ein Bild hochlade, was irgendwelchen Text-Content hat und ich brauche diesen Content als wirklichen Text, dann kann er das ohne Probleme aus dem Bild mittlerweile rausschreiben. Ohne Probleme war ein bisschen zu viel gesagt. Mit manchmal einigen kleinen Problemen rauslesen, ja.
Aber nutzt du das dann privat?
Ja.
Weil mir würde jetzt immer noch kein Beispiel einfallen. Also wenn ich jetzt mit dem iPhone unterwegs bin und dann sehe ich ein Bild, dann mache ich einen Screenshot davon und kopiere es einfach raus mit dem iPhone.
Ja, also ich meine es jetzt eher im Zusammenhang mit zum Beispiel, jemand schickt dir aus irgendeinem Grund eine Grafik mit irgendwelchen Texten drin und du sagst dann, okay, ich hätte gerne diese Texte, die auf der Grafik zu sehen sind, aber in einer Stichpunktliste. Und wir sind faule Menschen und wollen so viel Zeit sparen wie möglich und in dem Fall nehme ich dann quasi einfach die Grafik und pack sie in ChatGPT und sag, bitte lese mir mal den Wortcontent daraus und dann, wie gesagt, kann er da eine gute Liste erstellen. Auch hier nochmal drüber schauen ist angesagt danach.
Bevor wir uns in der Anwendung vertiefen, gehen wir noch sagen, kurz über die restlichen zwei Versionen drüber. Vor gar nicht allzu langer Zeit, so kommt es mir zumindest vor, kam dann ChatGPT 4.0. Diese Version, und das wird von ChatGPT selbst beschrieben als das neueste und schnellste, intelligenteste Modell. Sehr viele Superlative. Ansonsten hat sich nicht allzu viel davon geändert.
Ja, bei der neuesten Version, also 4.0 Omni, muss ich ganz ehrlich sagen, also man merkt auf jeden Fall den Schnelligkeitsfaktor. Das ist definitiv. Die Texte und der Inhalt wird wesentlich schneller generiert, wobei ich aus persönlicher Erfahrung sagen muss, was die Kreativität und ich sag mal, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses über den Tellerrand hinausschauen, einfach mal sich aus den typischen Mustern rauswagen, wo die AI ja normalerweise ja fungiert, sage ich mal, da ist 4.0 doch noch der Version 4, steht dem Ganzen noch ein kleines bisschen nach. Aber das ist nur aus meiner persönlichen.
Ist also schlechter.
Würde ich schon sagen. Also was die Kreativität angeht.
Finde ich auch.
Aber war der Gedanke bei der Entwicklung von 4.0 nicht auch die Sprachausgabe?
Genau, auf jeden Fall. Das war ja zu der Zeit, als der Sprachassistent von ChatGPT weiter ausgebaut wurde. Der ist ja damals schon mit der Version 4 rausgekommen und wurde da quasi getestet, eingeführt. Und jetzt wurde halt dann auch 4.0 deswegen gemacht, damit halt Antworten auch schneller kommen und man diesen Sprachassistenten noch mehr als Sprachassistenten nutzen kann und nicht nur als sprechende Unterstützung für das, was du sowieso schon machst.
Also OpenAI weiß ja aber auch, dass 4.0 schlechter ist als 4.0, weil du normalerweise ja, wenn du 4.0 benutzt, immer noch das Cap hast von 25 Nachrichten und danach sagt er, jetzt hast du keine Verfügbarkeit mehr von 4.0, jetzt musst du leider 4.0 benutzen.
Quasi. Im also psychologischen, doch, ich weiß, was du meinst,
ja. Vor noch viel kürzerer Zeit habe ich jetzt gesehen, gibt es auch noch 4.0 Mini. Und das ist laut ChatGPT selbst, also laut OpenAI selbst eigentlich, ihr leichtestes Intelligenzmodell. Und das Modell hat keinen Zugang zu den fortschrittlichen Werkzeugen, die ChatGPT 4.0 hat. Also, wie gesagt, etwas leichter im Umfang.
Ja, ja.
Ich habe das 4.0 Mini jetzt noch gar nicht getestet. Habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungen im Vergleich gehabt?
Naja, Erfahrungen wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Bei mir passiert es halt teilweise, dass es mich auf 4.0 Mini setzt, ohne dass ich es merke. Und dann merke ich spätestens, wenn der Text-Content rauskommt, man sieht dem Ganzen auf jeden Fall nach, dass es halt nicht so weit entwickelt ist. Mhm. Nicht mal wie 4.0 Omni.
Na, was heißt entwickelt? Vielleicht oder weit entwickelt, aber reduziert.
Ja, genau. Ausgelegt.
Also du meinst, du erkennst es dann beim ersten Blick,
das
Outputs, das 4.0
Omni. Naja gut, also ich meine, es kommt trotzdem noch auf die Komplexität deiner Anfragen an. Aber wenn ich ChatGPT nutze, dann ist das meistens in einem Kontext, der doch sehr, sehr anspruchsvoll auch für die KI ist. Also ich meine, klar, wenn du dir jetzt nur irgendwas als Brainstorming ranziehen möchtest zum Beispiel, da kann das natürlich funktionieren, das ist gar keine Frage. Aber wenn du jetzt wirklich eine komplexe Aufgabe lösen möchtest, dann glaube ich, kommt es schon schnell an seine Grenzen, dass die Variante des Tools.
Gibt es bei dir den Anwendungsfall, dass du mal freiwillig zwischen den Versionen hin und her switcht, weil du dir denkst, für das, was ich jetzt machen will, ist diese Version aber besser geeignet?
Jein. Also es kommt auf jeden Fall vor, dass ich freiwillig hin und her wechsle. Aber dann hat es meistens liegt dem nicht zugrunde, dass ich irgendwie sage, eine Version ist besser als die andere und die bevorzuge ich für die jeweilige Arbeit, sondern dadurch, dass die beste Version oder meiner Meinung nach beste Version, die Vierer-Version, sehr, sehr streng, in Anführungszeichen, begrenzt ist, sage ich mir halt für alle Arbeiten, wo diese Version nicht notwendig ist, unbedingt, um das Ergebnis zu erzielen, was ich erzielen möchte, nutze ich halt lieber was anderes, was halt nicht so stark begrenzt ist.
Okay, also eher so ein ressourcenschonendes
Ding. Genau. Ja, ich mach's schon anders. Also wenn ich beispielsweise Übersetzungen brauche, dann nutze ich eher 4.0.
Wegen der Geschwindigkeit?
Ja, genau, wegen der Geschwindigkeit hauptsächlich. Und ich habe da noch nie irgendwas schlechter empfunden. Ich meine, Übersetzungen sind ja jetzt auch nichts, was, wie soll man sagen, jetzt nichts, worüber man sich groß streiten kann. Also es ist ja eindeutig in der Regel. Deswegen wird es wahrscheinlich auch 3.5 gut hinbekommen. Mhm.
Mhm. Ach so, du benutzt dann wirklich tatsächlich 3.5 für die Übersetzungen, nicht 4.0 oder 4.0 Mini?
Kommt drauf an, womit ich eingeloggt bin. Ich habe halt zwei Konten, einen privat und halt dann den geschäftlichen und eigentlich ist es mir egal, weil ich finde 3.5 und 4.0 sind jetzt irgendwie von der Qualität her nicht groß unterschiedlich.
Beziehungsweise vor allem im oberflächlichen Betrachten, glaube ich, merkt man da kaum Unterschied, ja.
So geht's mir auch. Ich habe privat auch nur den kostenlosen Account, deswegen nutze ich da noch 3.5. Ansonsten bin ich eigentlich permanent auf der 4er-Version unterwegs, immer noch. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich viel damit arbeite, ich bin selten über dieses 25 Anfragen pro Stunde Limit gekommen.
Schreib einmal eine Klausur.
Naja, diese Zeiten sind zum Glück vorbei.
Was für Zeiten?
In denen ich Klausuren geschrieben habe.
Ach so. Ich dachte schon, die Zeiten, in denen man eine Klausur mit KI schreiben kann. Weil das wäre ja ein Punkt, den wir eigentlich heute auch besprechen sollten. Ich kenne den Plan jetzt nicht. Aber Negatives an der KI ist, dass man sie gerade in Deutschland noch nicht herauslesen kann. Also klar, es gibt so immer wiederkehrende Formulierungen, die hört man raus. Aber es gibt kein Tool, womit man das nachweisen kann in Deutschland, weil es kommt halt aus dem Englischsprachigen. Ja. Dort gibt es diese Tools, aber in Deutschland noch nicht. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Podcast sagen sollte, weil auf einmal sagt dann jeder, oh ja, mache ich. Ich könnte eine Doktorarbeit mit KI schreiben. Und es würde nicht wirklich auffallen. Gut, am Ende, also das sage ich jetzt mal so, am Ende ist natürlich das Werkzeug nur so gut wie der es in der Hand führt. Aber so viel Arbeit wie vorher ist es definitiv nicht mehr. Ich würde sagen, safe weniger Arbeit als die Hälfte.
Zumindest das ausformulieren könnte man sich locker fragen. Ganz kurz noch zwei Einwürfe. Der erste ist ein Schwank aus meinem Privatleben. Ich weiß nicht, ob ich es euch je erzählt habe, aber euch da draußen sicher noch nicht. Ich habe damals meine Bachelorarbeit sogar über Natural Language Generation geschrieben. Das war aber 2019, also bevor ChatGPT und Co. für die Öffentlichkeit zugänglich war. Ich wette, man könnte diese Arbeit jetzt schon ganz schön umfangreicher gestalten und mit viel mehr Testmaterial. Und das war damals noch ein total im Privatleben der Leute total unerforschtes Feld und deswegen auch Ich war also damals meiner Zeit voraus. Hätte ich sie ein paar Jahre später geschrieben, hätte ich sicher umfangreichere Tests machen können. Mhm. Aber dann hätten dieses Thema bestimmt auch viel mehr Leute schon gewählt.
Ja, das ist auch wieder wahr, ja.
Ja, ist auf jeden Fall aber ein schwieriges Thema mit KI, was jetzt so Bildungsinflation oder sowas angeht. Also man kann da schon ein Fass aufmachen, glaube ich. Und kommt noch das Thema Ethik? Weil OpenAI hat sich ja Dinge auf die Fahne geschrieben, die sie ja schon, ich weiß nicht, wie er heißt, der Entwickler, der das ja schon gebrochen hat. Also es gab ja auch die Ethik, dass sie quasi wie ein Verein keine Einnahmen generieren dürfen, wie eine Stiftung ist, glaube ich, keine Einnahmen generieren dürfen, beziehungsweise keine Gewinne. Deswegen gibt's ja auch das Gratis-Modell und das andere, was nur 20 Euro kostet.
Mhm.
Und dann gibt's noch weitere, dass man das nicht für militärische Zwecke nutzen darf, die AI und was gibt's noch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Wir können das Thema Ethik noch einbauen. Mhm. Ich würde es aber tatsächlich eher ans hintere Drittel dieses Podcasts stellen.
Mhm. Okay.
Und auch das Thema Humanization Tools können wir auch noch kurz ansprechen, aber dazu würde ich auch erst später kommen.
Ja, das ist lustig. Also bleibt dran.
Und jetzt Werbespot. Ein kurzer Werbespot von unserem Sponsor.
Sehr gut.
Schmerzende Füße. Komm zu Deichmann.
Genau. Also, was sind denn eure klassischen Anwendungsbereiche von ChatGPT in eurem Arbeitsalltag? Wir können vielleicht im Anschluss auch noch kurz auf die privaten Anwendungen eingehen, aber bleiben wir erstmal im Arbeitskontext und vor allem im Kontext Marketing, SEO, Design und all diese Themen.
Vielleicht, bevor wir das beantworten, sollte vielleicht jeder kurz sagen, in welcher Abteilung oder in welchem Bereich er grundsätzlich tätig ist, damit man das gut einstufen kann. Weil ich finde das ganz cool, um so eine Übersicht zu bekommen.
Ja, genau. Also ich persönlich komme aus der Grafik, aber mache auch den ein oder anderen Social Media Content, daher doch häufig mal damit zu tun.
Und natürlich auch Webdesign.
Und natürlich auch Webdesign.
Eigentlich ist die Hauptaufgabe.
Ja.
Aber Grafik.
Ich wollte gerade sagen, für mich zählt das schon irgendwie im Kopf so zur Grafik dazu, deswegen erwähne ich das meistens nicht mehr extra.
Ja, wie benutzt du die AI?
Ach so, gut, dann fange ich einfach mal direkt an. Ich muss dazu sagen, also für mich kann man das eigentlich gut in zwei Kategorien einteilen. Also einmal nutze ich die AI gerne als Unterstützung zur Ideenfindung, sowohl im grafischen Bereich, im Webdesign-Bereich, als auch, wenn es um irgendwelche Content, also Content im textlichen Sinne geht, einfach um Ideen zu finden, einfach um quasi ein schnelleres Brainstorming zu machen, mit dem man quasi Inhalte oder Ideen oder Anregungen bekommt, mit denen man dann den Content bestücken kann. Oder beispielsweise als Recherchehilfe. Und hier ist Hilfe ein sehr, sehr großes Wort, was auch gleich bei der anderen Kategorie, wo ich es nutze, noch sehr, sehr markant wird. Und zwar ist die andere Kategorie natürlich Texterstellung. Und hier habe ich so, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, also fallt mir gerne ins Wort, wenn ich jetzt was sage, was ihr später noch sagen wolltet. Aber für mich ist in jeglicher Hinsicht ChatGPT niemals die letzte Instanz bei irgendwelchen Sachen. Und vor allem bei der Content Creation im Sinne von textlichen Inhalten ist ChatGPT eigentlich immer nur eine Unterstützung bis zum gewissen Grad. Klar, wenn man gut prompten kann und das weiter ausbauen kann, dann kann man den Bereich, wo ChatGPT dich wirklich final unterstützt, immer weiter ausweiten. Aber es ist immer nur ein Hilfsmittel, was man als Mensch nutzen kann. Du musst immer über die Texte nochmal drüber gehen, zumindest wenn dir die Qualität und der Inhalt vom Content wichtig ist. Und kannst dich halt nicht allein auf die Formulierungen von ChatGPT verlassen. Und zur Content-Erstellung im Social-Media-Bereich auf jeden Fall, also um da halt einzelne Texte vorzuschreiben beispielsweise, genau da wird es auf jeden Fall bei mir auch viel benutzt und halt wie am Anfang gesagt zur Ideenfindung oder zum Brainstorming oder zur Recherche.
Jetzt hast du eine Vokabel benutzt, die wir vielleicht noch kurz ansprechen müssen. Prompten.
Mhm.
Was heißt das?
Ja, der Prompt ist quasi der Auftrag, den du ChatGPT gibst oder der genaue Wortlaut des Auftrags, den du ihm gibst. Und das ist der Prompt.
Mhm.
Und der entscheidet auch meistens immer die Qualität der Antwort, um es ganz, ganz, ganz kurz zu halten.
Genau. Ja, es gibt ja schon ganze Influencer oder Wissenschaften gefühlt, die sich nur darauf spezialisiert haben, das perfekte Prompt zu schreiben.
Ja.
Da kann man sich, denke ich mal, auch viel verkünsteln. Das wollte ich auch später noch ansprechen. Mhm. Tipps fürs Prompting, Theorie versus Praxis.
Ja.
Da gibt es
super viele Kleinigkeiten, die man beachten kann. Aber ich glaube, im Grunde genommen ist bei der Nutzung von ChatGPT immer zu sagen, je besser der Prompt, je besser die Antwort. Desto besser die Antwort. Genau. Nochmal ganz kurz als kleine Anmerkung zu der ganzen Texterstellungsgeschichte, was natürlich auch immer ein wichtiger Punkt ist, wo KI jetzt wirklich viel mithelfen kann, ist die Kombination von technischen Aspekten mit, ich sag mal, kreativen Aspekten. Also beispielsweise SEO-freundliche Texte zu schreiben oder auf spezielle Merkmale in der Content-Erstellung zu achten, spezielle Formulierungsweisen, die man in den Text mit einbauen kann. Also solche funktionellen Aspekte kann man halt dadurch, dass die KI ja irgendwie auf funktionelle Muster zurückgreift, um sein Content zu erstellen, immer auch gut damit einbauen. Also für sowas ist KI auch immer sehr, sehr sinnvoll, im selben Rahmen wie davor schon erwähnt, in der ersten Instanz, sag ich.
Suchmaschinen optimiert sind die Texte. Ja.
Könnten sie sein, aber ich glaube, da kann man sich auch noch lang drüber streiten, ob das so 100% gut funktioniert, wie man das gerne möchte.
Waren das so die gängigsten Anwendungsbeispiele oder hast du noch mehr?
Ich glaube, aus dem geschäftlichen Bereich, wenn mir jetzt nicht gerade irgendwie was komplett entfällt, wären das, glaube ich, meine Anwendungsbereiche.
Ich glaube, du hast noch einen sehr großen Teil vergessen, der mich immer wieder beeindruckt, wenn ich dich dabei beobachte, wie du das machst.
Mich mit der KI zu streiten?
Nein,
oder was meinst du?
Du hast es ja schon sehr weit verfeinert, die KI so weit zu bringen, dass sie dir komplette Programmiersprachen ausgibt,
das ist
die
ein
du
guter
niemals
Punkt.
Selbst schreiben könntest. Beispiel JavaScript, PHP oder CSS.
Das ist wohl wahr. Also damit hast du auf jeden Fall einen Punkt erwischt, den ich definitiv nicht mehr auf dem Schirm hatte. Klar, zum Coden ist KI unfassbar gut, weil sie dir halt einfach nach deinen Anforderungen grobe Muster oder ja den anfänglichen Code geben kann und dir damit sehr, sehr viel Recherchearbeit wegnimmt oder übernimmt. Teilweise kommt ChatGPT auf Workarounds und Ideen, um irgendwelche Probleme zu lösen. Da hätte ich nicht mal im Traum dran gedacht. Also ja, auf jeden Fall fürs Coden auch eine Empfehlung, auch im Rahmen der Standardaspekte.
Auf jeden Fall ein sehr gutes Hilfsmittel, auch für Leute, die gar nicht so tief in der Programmierung drin sind.
Genau.
Es gibt ganze Startups, die sich nur darauf spezialisiert haben, dass sie mit ChatGPT, also dass sie die API nutzen und dann ein eigenes Tool aufbauen, um Programmiersprachen auszugeben. Und du kannst es schon so prompten, dass man diese Tools gar nicht braucht.
Ja.
Du machst einfach direkt mit ChatGPT.
Ich glaube generell, da hängen viele Geschäftsideen dran an dem ganzen Nutzen von ChatGPT.
Ja.
Vor allem in welche Bereiche das Ganze halt auch ausarten kann, um es jetzt mal grob zu sagen.
Es gibt doch so Statistiken, jeden Tag werden 100 neue KI-Startups gegründet oder irgendwie sowas. Also das war jetzt eine Beispielzahl, aber es ist eine hohe Zahl. Ich weiß es nicht genau.
Ist, denke ich mal, aber auch eher so eine Art temporärer Hype.
Ja, ich wundere mich, dass das überhaupt noch Leute machen, weil die meisten Startups, die sind schon ein bisschen too easy, würde ich sagen.
Es gab ja auch, als Amazon damals Alexa rausgebracht hat, gab es ja auch viele Startups, die sich dann darauf spezialisiert haben, wir schreiben dir deinen eigenen Alexa-Befehl und ich vermute, die meisten davon gibt es jetzt zum Stand jetzt nicht mehr.
Aber es ist teilweise ironisch. Alle oder viele Branchen und Unternehmen weiten sich jetzt auf KI aus, bauen das mit in ihre Unternehmensworkflows ein und trotzdem schaffen es manche Technologiehersteller nicht, ihre eigenen KI-Tools so zu improven, dass sie auch nur ansatzweise an das Niveau von ChatGPT rankommen, ohne jetzt hier spezielle Namen von Firmen zu nennen.
Gut, aber machen wir zuerst noch die Runde fertig. Wie sieht's denn bei dir aus, Dominik? An welchen Stellen in deinem Arbeitsalltag setzt du ChatGPT ein?
In meinem Arbeitsalltag? Also ich mache ja eher so administrative Sachen. Deswegen würde ich sagen, gar nicht mehr so viel. Selten mal, wenn ich jetzt mal ein Skript oder sowas umschreiben muss, dass ich von JavaScript in HTML oder so. Aber ansonsten eher um Formulare oder Anträge auszufüllen, wenn da steht, erkläre das und das und dann sage ich mir, jetzt muss ich da schon wieder so viele Texte schreiben, so von irgendwelchen Ämtern oder sonstiges.
Also auch eher so als Textausformulierungswerkzeug, du gibst den Stichpunkt und sagst, schreib das jetzt schön.
Ja, meistens kopiere ich was zu ChatGPT rein und sag, mach mir daraus mal einen kürzeren Absatz, irgendwie sowas. Also wenn der Text nicht so wichtig ist, die Qualität dahinter nicht so wichtig ist, dann schon, ja. Aber ich gehe natürlich jedes Mal nochmal drüber. Ja, aber ansonsten im geschäftlichen Gebrauch weniger als im privaten, da habe ich ein paar mehr Ansätze.
Was aber wahrscheinlich auch mit deinem Abendstudium zu tun hat.
Genau, und einem Sprachkurs.
Ja. Okay. Gut, dann noch zu mir. Ich bin eher so im Bereich SEO und Marketing tätig hier bei Taismo. Also ich benutze natürlich das ganz Offensichtliche als Texterstellungswerkzeug, als Ausformulierungswerkzeug für meine Stichpunkte. Dann natürlich auch für Übersetzungen gegebenenfalls. Und wie auch du schon gesagt hast, als Brainstorming-Tool für Ideen, beispielsweise für Content-Pläne etc.
Aber auch für Google Ads, oder?
Genau, für Google Ads gar nicht so sehr. Ich lasse mir da manchmal so ein paar Ideen für Werbetexte geben, aber die kannst du nicht einfach so reinkopieren allein, weil er sich auch nie an die Zeichenbeschränkung hält. Du kannst sagen, gib mir einen Text mit maximal 60 Zeichen. Es passt in 90% der Fälle nicht. Und dann, aber es ist gut für die Ideenfindung und man kann sich inspirieren lassen davon.
Und Keyword-Analysen?
Mit Keyword-Analysen habe ich persönlich noch gar keine guten Erfahrungen gemacht mit ChatGPT. Ich habe es zu Beginn versucht und es gibt ja auch diverse GPTs, die speziell dafür entworfen wurden. Habe ich persönlich keine guten Erfahrungen damit gemacht. Suchvolumina und so kann er eh nicht abrufen und die Keywords, die er vorschlägt, passen meistens auch gar nicht. Dafür benutze ich es tatsächlich eher weniger.
Gut, da muss man dazu sagen, den hohen Qualitätsstandard, den du hast, den lobe ich mir aber auch. Jedes Mal, wenn ich komme und sage, guck mal, hier ist ein neues Tool mit KI, dann ja, aber den Text kann man so nicht benutzen.
Vielleicht habe ich ja auch sehr hohe Anforderungen.
Ja, das kostet 120 Euro im Monat, das Tool. Ja, muss ich nochmal so viele Stunden reinstecken.
Genau, habe ich noch irgendwas vergessen? Bestimmt. Ansonsten halt für so ganz klassische Assistenzaufgaben. Begonnen mit, schreibe diesen Text, den ich hier in Caps Lock kopiert habe, in normaler Groß- und Kleinschreibung oder irgendwelche Datenformatierungsgeschichten.
Oder du hast einen Text mit sie und du willst, dass er
Buch schreibt. Genau so.
Was ja was mittlerweile auch gut funktioniert, ist sich beispielsweise einfach nur Datenmengen, die man ohne irgendwelche Formatierung oder Struktur hin in ChatGPT einwirft, dass er die beispielsweise in Tabellen formatiert für Excel.
Stimmt.
Geht mittlerweile auch schon sehr, sehr gut.
Oder du kopierst einen HTML-Code und willst aber nur die Wörter daraus haben.
Oder ein guter Ansatz, den wir schon öfter jetzt benutzt haben. Wir haben Meetings mit unseren Kunden, machen einfach irgendwelche Notizen. Wir schreiben einfach ein bisschen mit und dann sagen wir zu ChatGPT, mach ein Protokoll draus.
Das stimmt, das funktioniert sehr gut.
Das können wir uns sogar von den Kunden dann immer unterschreiben lassen, dass diese Themen eben gefallen sind. Änderungswünsche und so.
Ja, genau, das wäre diese ganzen klassischen Assistenzaufgaben.
Weil du es gerade vorhin noch erwähnt hattest, nur für die Leute, die vielleicht ChatGPT nicht so häufig verwenden. Du hast vorhin gesagt, es gibt einige GPTs, die auf verschiedene Aufgaben spezifiziert sind. Das sind quasi einfach speziell zugeschnittene GPT-Versionen, die es auch über das normale Interface, zu nutzen gehen. Und ja, die sind halt dann für verschiedene Aufgabenbereiche optimiert, wobei auch hier ist immer wieder die Frage, ist das wirklich in einigen Fällen besser als das normale Tool, einfach mit einem guten Prompt auf das Thema vorzubereiten.
Habt ihr da gute Erfahrungen gemacht? Ich nämlich ehrlich gesagt nicht mit den GPTs. Ich habe da ein paar ausprobiert, beispielsweise eine Rechtschreibprüfung und da habe ich super oft Probleme. Ich kopiere einen fertigen Text von mir da rein, prüfe ihn auf Rechtschreibung und Grammatik. Manchmal gibt er dann Stellen aus, wo er den Text 1:1 so rauskopiert und dann sagt, ja, hier, das müsste aber so klingen, und schreibt er nochmal dasselbe. Deswegen habe ich irgendwann aufgehört, diese GPTs zu nutzen.
Ja, das Problem ist, wie gesagt, dass halt alles in Englisch gepromptet ist und dass er halt erstmal übersetzen muss. Und deswegen habe ich auch die schlechte Erfahrung gemacht. Also ich habe halt dieses Mathe-Tool benutzt von ChatGPT, also mehrere Mathe-Tools, 3 Stück, und habe denen kompliziertere Aufgaben gestellt, also mit Summenformel und sowas. Und das sollten die eigentlich hinbekommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es falsch ist, ist mit einem Mathe-GPT, also so einer Erweiterung, höher, als das, wenn man es ohne macht. Wahrscheinlich, weil es Englisch gepromptet ist.
Das kann, kann schon sein, ja.
Ich habe mir nie angeschaut, wie genau man diese GPTs erstellt, aber soweit ich das im Kopf habe, werden die auch nur über die Chat-Funktion programmiert, also ohne Programmiersprache.
Mhm. Ja.
Einfach Prompts, hätte ich gedacht. Genau, ich dachte bei dem Mathe-Prompt, da sind bestimmt haufenweise Formeln drin oder sonstiges. Mhm. Ja, aber die Formeln sind dann halt auch immer englisch ausformuliert.
Kurze Anekdote zu dem ganzen Anfang von ChatGPT. Damals habe ich aus Unterhaltungsgründen Gedichte von ChatGPT schreiben lassen, natürlich auch auf Deutsch. Und die haben einfach immer vorne und hinten keinen Sinn ergeben. Und dann hast du gesagt, übersetze es mir auf Englisch. Und auf einmal hat es Sinn ergeben und sie haben sich sogar gereimt. Daran, glaube ich, kann man auch feststellen, dass GPT halt auf Englisch schreibt und es dann einfach übersetzt.
Ja. Aber Haiku hat er immer schön gemacht. Das habe ich ab und zu mal gemacht. Ein Haiku über ChatGPT.
Was ist das?
Na, die japanische Gedichtsformel, die nur, ich glaube, 13 Silben haben darf. Vielleicht auch 12, irgendwie sowas plus minus.
Da hat er sich dann also mal an die Zeichenanzahl gehalten.
Ja.
Ja. Ja, gut, aber ich sag mal so, als generative KI war ja Zählen noch nie wirklich die Stärke.
Ja, genau.
GPT.
Ja.
Das war der erste Teil unserer Doppelfolge zum Thema ChatGPT. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, denn wir geben euch unsere Best Practices fürs Prompting mit ChatGPT mit, sprechen über AI-Humanization-Tools und präsentieren euch die Formulierungen, anhand derer ihr jeden ChatGPT-Text sofort identifizieren könnt und vieles mehr. Und bis dahin vergesst nicht, uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl zu folgen und eine Bewertung abzugeben.